Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, das ist heute Morgen mit Brigitte Kramer. Guten Tag. Die UBS-Steueraffäre ist auch bei uns ein Schwerpunkt. Aufregung in der Schweiz, Gelassenheit in den USA. Für die Schweiz könnte es tatsächlich ziemlich ungemütlich werden, sagt ein US-Steuerexperte. Und die Schweiz darf nicht länger auf Gedeih und Verderben von Großbanken abhängig sein. Dies fordern Politiker von links bis rechts. Die Frage ist, wie? Dann Haitis schwieriger Weg zurück ins Leben. Ein Gespräch mit unserem Sonderkorrespondenten in Port-au-Prince. Und Afghanistans Probleme mit der Demokratie. Die Parlamentswahl ist auf den Herbst verschoben worden. Mehr zu diesen Themen gleich. Zuerst nun zu den Nachrichten mit Markus Amrain.
Haiti ist von einem weiteren Nachbeben erschüttert worden. Laut der amerikanischen Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 4,7. Ob das Beben weitere Schäden verursacht hat, weiß man noch nicht. Beben mit noch etwas höherer Stärke gab es in Costa Rica, in Bolivien und Guadeloupe. Die haitianische Regierung hat unterdessen mitgeteilt, dass die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 150.000 gestiegen ist. Nicht dabei seien die Toten außerhalb des Großraums Port-au-Prince sowie jene Opfer, die bereits von Familienangehörigen beerdigt worden seien. In Kanadas Hauptstadt Ottawa beginnt heute eine Geberkonferenz für Haiti. Vertreter von über 20 Ländern nehmen teil. Vor der libanesischen Küste ist ein Flugzeug der äthiopischen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines abgestürzt. Es war auf dem Flug von Beirut nach Addis Abeba. Das Flugzeug sei nach dem Start von den Radarschirmen verschwunden, sagen die Flughafenbehörden. An Bord der Maschine waren rund 90 Menschen. Im Gebiet herrschte schlechtes Wetter. Augenzeugen berichten von einem lauten Geräusch und Flammen an der abstürzenden Maschine. Israel lässt den belgischen Entwicklungsminister Charles Michel nicht in den Gazastreifen einreisen. Der Besuch würde nur die dort herrschende Hamas stärken, wird die Maßnahme begründet. Der belgische Minister bezeichnete das Verhalten Israels als unannehmbar. Er will den Vorfall in der Europäischen Union zur Sprache bringen. Belgien ist im Gazastreifen beim Bau von Schulen engagiert. Wegen der israelischen Blockade des Palästinensergebiets konnte mit dem Bau jedoch nicht begonnen werden. Das neue russisch-amerikanische Abkommen zur atomaren Abrüstung ist laut dem russischen Präsidenten Medvedev fast fertig ausgehandelt. Lediglich beim geplanten US-Raketenabwehrsystem in Europa gäbe es noch Klärungsbedarf, sagte der russische Präsident Medvedev in Moskau. Mit dem neuen Abkommen wollen beide Seiten die Zahl ihrer atomaren Sprengköpfe und Trägersysteme reduzieren. Der sogenannte START-2-Vertrag soll ein Abkommen ersetzen, das im Dezember ausgelaufen ist. An den Solothurner Filmtagen haben die beiden Wintertourer Jonas Meyer und Mike Rutz in der Sparte Sound and Stories sowohl den Jury- als auch den Publikumspreis gewonnen. Ihr Musikclip «One Up Down Left Right» zu einem Stück des Zürcher Jazz-Trios Rusconi zeigt beschwingte Hebebühnen, die in einer öden Industriehalle tanzen. Beide Preise sind mit je 5.000 Franken dotiert. In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft hat Genf Servette wieder die Führung vor Bern übernommen. Genf schlug gestern die ZSC Lions 4:1, Biel gewann gegen Kloten 6:5 nach Penaltyschießen, Ambrì Piotta unterlag gegen Freiburg-Gotteron 0:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.549 Punkten, minus 0,4%. Der Dollar wird zu einem Franken 03,98 gehandelt, der Euro zu einem Franken 47,20 bzw. zu einem Dollar 41,68. Das Wetter: im Norden bewölkt und besonders am Vormittag Schnee und Schneeregen. In den Alpen und im Süden teils sonnig. Die Temperaturen: im Norden 2, im Süden 4 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Wie soll es im UBS-Steuerstreit mit den USA weitergehen? Das ist nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die große Frage hierzulande. Das Urteil hat Hektik ausgelöst. Fieberhaft wird nach einem Ausweg gesucht. Gelassen hingegen reagieren die USA. Die Steuerbehörde IRS hielt in einer kurzen Stellungnahme lediglich fest, sie erwarte, dass die Schweiz das Abkommen mit den USA einhalte. In den USA hat man offensichtlich den Eindruck, am längeren Hebel zu sitzen. Zu Recht, sagt der frühere Direktor des Büros für internationale Steuerfragen im US-Finanzdepartement und heutige Wirtschaftsanwalt David Rosenblum. Max Ackermann berichtet.
Jetzt liege der Ball bei der Schweiz, hält Steueranwalt David Rosenblum fest.
The ball is really on the Swiss side at this point. I mean, if the US is sitting here and they're saying, okay, what happens?
Die USA könnten warten. Erstens sei die Schweiz stärker auf das nun in Frage gestellte Abkommen angewiesen als die USA. Und zweitens hätten die USA die Möglichkeit, der UBS und anderen Schweizer Firmen das Leben ziemlich ungemütlich zu machen.
On the US side, they could make life unpleasant for UBS if they want to. And for that matter, for other Swiss institutions.
Konkret wäre es möglich, dass die USA von der UBS neue Konzessionen forderten, dass sie das auf Eis gelegte sogenannte John Doe-Summons-Verfahren wieder aktivierten und Angaben zu allen amerikanischen UBS-Kunden verlangten, oder dass der politische Druck so groß werde, dass das Parlament das neue Doppelbesteuerungsabkommen sistiere oder gar ablehne.
This, I think, is realistic. They could A, not go forward with the protocol, or in a harsher situation, they could move to terminate the treaty entirely.
Das wäre dann über die UBS hinaus ein harter Schlag für die gesamte Schweizer Wirtschaft.
Absolutely it is. And for Swiss multinationals, of course.
Der Wirtschaftsanwalt und frühere IRS-Beamte David Rosenblum rät der Schweiz deshalb, möglichst eng mit den USA zusammenzuarbeiten.
If I were advising the Swiss government, I would try my very best to find some way to cooperate.
Er hoffe, sagt David Rosenblum, dass auf beiden Seiten kühler Kopf bewahrt werde. Wenn die US-Behörden den Eindruck erhielten, dass in der Schweiz ernsthaft ein Ausweg aus der Situation gesucht werde, dann seien wohl auch die USA kompromissbereit. Andernfalls drohe eine Eskalation, bei der alle verlieren würden, ganz besonders aber die Schweiz.
Die Schweiz ist also in Sachen Steuerstreit mit den USA unter Druck. Auch die Diskussion um die Thematik «too big to fail», zu groß, um fallen gelassen zu werden, hat nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts neuen Aufwind erhalten. Kann es sich die Schweiz leisten, von der UBS wirtschaftlich derart abhängig zu sein, dass man sie nicht Konkurs gehen lassen könnte? Nein, sagen immer mehr Politikerinnen und Politiker von links bis rechts. Doch bis zu einer Lösung ist der Weg noch weit. Alexander Sauter.
Was die UBS angerichtet hat, muss der Staat Schweiz ausbaden. Eine unhaltbare Situation, sagt CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff.
Wir können es uns schlicht nicht leisten, dass diese Situation noch einmal eintritt, dass der Steuerzahler und die Steuerzahlerin ein angeblich systemrelevantes Unternehmen retten müssen. Da ist jetzt vordringlich der Bundesrat gefragt, echte Vorschläge zu unterbreiten.
Der Bundesrat hat letzten Herbst eine Expertengruppe eingesetzt, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Antworten hat diese aber noch nicht geliefert, kritisiert SP-Ständerätin Anita Fetz.
Die Expertengruppe ist eingesetzt, aber die sollte jetzt auf Hochdruck arbeiten. Es geht einfach zu lange. Ich sehe immer noch keinen Willen im Bundesrat, dass er sich hier endlich mal auch befreit. Befreit von dieser Last und diesem Schlamassel, dass ihm die illegalen Aktivitäten von UBS-Managern eingebrockt hat.
SVP-Altbundesrat Christoph Blocher und SP-Präsident Christian Löwra plädieren in seltener Übereinstimmung dafür, den Großbanken eine Holdingstruktur aufzuzwingen, um so die amerikanische Tochtergesellschaft bei einer allfälligen Klage durch die US-Justiz Konkurs gehen zu lassen, ohne dass die Firma in der Schweiz bedroht wäre. Nichts davon wissen will FDP-Nationalrat George Theiler. Die Banken müssten nicht verkleinert, sondern gestärkt werden, sagt er.
Ich glaube, dass halt gewisse Risiken ein Kleinstaat einfach auch auf sich nehmen muss, wenn er international konkurrenzfähig bleiben will. Und deshalb ist es besser, die Bank als solches sicherer zu machen, als sie zu halbieren, nur damit die Schweiz ein kleineres Risiko hat.
Kein Alleingang der Schweiz ist hingegen die Position von SVP-Ständerat Hannes Germann. Er spricht sich für eine international koordinierte Lösung aus.
Es haben alle Länder ein Interesse daran, dass ein einzelnes Institut, das in einem bestimmten Land oder in einem Markt drin Konkurs anmelden muss, nicht die ganzen Institute rund um den Globus mit sich in den Abgrund zieht. Und daran müssten eigentlich meines Erachtens alle Länder ein gleichermaßen großes Interesse haben. Und darum bin ich zuversichtlich, dass man hier eine Lösung finden könnte, wenn man denn wollte.
Aus der Politik waren Lösungsansätze also vorhanden. Bis der Bundesrat aber reagiert, dürften noch einige Monate vergehen, denn er hat seiner Expertengruppe bis zum Herbst Zeit gegeben, mögliche Maßnahmen vorzuschlagen.
Die Not in Haiti ist nach dem verheerenden Erdbeben nach wie vor unermesslich. Das Land liegt zum Teil in Trümmern, noch immer ist unklar, wie viele Todesopfer das Beben gefordert hat. Und doch, das Leben in Haiti geht weiter. Am Wochenende hatten in der Hauptstadt Port-au-Prince erstmals wieder Banken geöffnet und immer mehr Supermärkte und Tankstellen nehmen ihren Betrieb wieder auf. Ich habe unseren Sonderkorrespondenten in Port-au-Prince, Daniel Voll, gefragt, ob sich das Leben für die Menschen tatsächlich so etwas wie normalisiert.
Also Normalität, würde ich sagen, ist das falsche Wort. Es gibt gewisse Möglichkeiten, sie können wieder einkaufen gehen. Der Verkehr funktioniert teilweise wieder, vor allem in den großen Straßen. Banken sind wieder offen, das heißt, die Leute können wieder Geld bekommen. Das ist wichtig, weil sehr viele Haitianer von Geldsendungen aus dem Ausland leben. Aber Normalität, denke ich, gibt es in einer Stadt, wo große Teile vollständig zerstört sind. Gibt es nicht. Wenn über 1 Million Menschen in Lagern liegt, im provisorischen, dann kann man eigentlich nicht von Normalität reden.
Es gibt unzählige internationale Helferinnen und Helfer, die in Haiti angekommen sind in der Zwischenzeit. Wie ist die Hilfe angelaufen?
Sie ist längst noch nicht bei allen Leuten angekommen. Das ist aber auch eine enorme logistische Aufgabe, eben an über 1 Million Menschen zum Beispiel Essen zu verteilen. Da muss man sehr gut organisiert sein und Haiti hat diese Organisation nie besessen. Also das ist enorm schwierig, da in diesen Quartieren, in einzelnen Lagern überhaupt diese Mahlzeiten zu verteilen. Darum ist es klar, dass sehr viele Leute immer noch warten. Und je länger, je verzweifelter und je länger, je aggressiver sind.
Sprechen wir noch über die Regierung Haitis. Diese wirkte lange Zeit quasi inexistent. Es kamen ja auch mehrere Minister ums Leben. Hat sich die Regierung inzwischen reorganisiert? Ist sie wieder vorhanden? Spürt man sie?
Das ist sehr schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, das große Problem der Regierung ist eigentlich, dass sie auch ein großer Teil der Verwaltung mit dem Erdbeben verschwunden ist. Und wenn die Verwaltung vorher schon schwach war, dann ist sie es nach dieser Tragödie erst recht. Das heißt, die Regierung ist nach wie vor sehr stark auf die Hilfe der UNO angewiesen, die auch geschwächt worden ist. Sie ist sehr stark angewiesen auf die Hilfe der Amerikaner, die jetzt relativ stark präsent sind und natürlich auch auf die Hilfe der verschiedenen anderen Organisationen, die hier aktiv geworden sind.
Das waren Informationen von unserem Sonderkorrespondenten in Port-au-Prince, von Daniel Voll. Es ist 13 Minuten nach 6. Eigentlich sollte in Afghanistan im kommenden Mai ein neues Parlament gewählt werden. So ist es in der Verfassung vorgesehen. Nun hat aber die Wahlkommission entschieden, die Wahl auf den Herbst zu verschieben. Als Gründe nennt sie mangelnde Sicherheit und fehlendes Geld. Das aber ist nur ein Teil der Wahrheit. Für korrekte Wahlen fehlen nämlich fast sämtliche Voraussetzungen. Fredrik Steiger.
Die afghanische Demokratie ist schwer diskreditiert nach der geringen Wahlbeteiligung und den massiven Wahlfälschungen bei der Präsidentschaftswahl im vorigen Herbst. Auch für die Parlamentswahlen im kommenden Mai bestanden wenig Chancen für eine korrekte Durchführung. Die Sicherheitslage hat sich in jüngster Zeit keineswegs gebessert. Auch diesmal hätten Bürger ihr Leben riskiert, um in die Wahllokale zu gehen. Zudem sind an der Spitze der afghanischen Wahlkommission noch immer dieselben Leute, meist Anhänger von Präsident Hamid Karzai, die bei der Präsidentschaftswahl die Wahlfälschungen zuließen oder gar daran beteiligt waren. Die UNO machte daher klar, sie werde die bevorstehende Parlamentswahl finanziell und organisatorisch nur unterstützen, falls vorher das Wahlrecht überarbeitet und korrupte Wahlbeamte ersetzt worden seien. Dazu war Präsident Karzai bisher nicht bereit. Ohne Hilfe von außen jedoch kann Afghanistan keine Wahlen durchführen. Für die Parlamentswahl bräuchte das Land 120 Millionen Dollar. Sowohl die UNO als auch die USA begrüßen jetzt die Wahlverschiebung. So bleibe mehr Zeit, um eine saubere Wahl vorzubereiten. Tatsache ist, dass Afghanistan zwar offiziell eine Demokratie ist, korrekte Urnengänge aber derzeit unmöglich sind. Das wird ein weiteres schwieriges Thema sein auf der internationalen Afghanistan-Konferenz diese Woche in London, wo über das Schicksal des Krisenlandes entschieden wird.
Fredrik Steiger hier in den Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Redaktion heute Morgen Matthias Heim, mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.